Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Wieder sind zwei Wochen um, aber auch wieder sind zwei Typen on air, und zwar Andreas und der Tim, das bin ich. Grüß dich, Andreas.
Hallo Tim, grüß dich, schön dich zu hören.
Ja, wie gesagt, schon wieder sind zwei Wochen um. Wir haben uns jetzt auch wieder ein schönes Thema überlegt. Wir hoffen mal, dass wir die Zeit voll kriegen, aber das ist bei uns ja irgendwie nie so ein Problem. So wie beim letzten Mal, wo wir eigentlich über so ein Helikopter-Survival-Manual reden wollten und ein Hörer auch ganz passend geschrieben hat, irgendwie habt ihr ganz wenig über das Buch gesprochen, aber ihr habt trotzdem interessante Themen gehabt. Irgendwie ist das bei uns immer so, wir fangen mit was an, verhaspeln uns und landen woanders. Deswegen bin ich mal gespannt, wo wir heute landen werden. Womit wollen wir anfangen, Andreas?
Lass uns über ein Thema, wir haben so viele Themen, über die wir auch eben gerade schon gesprochen hatten, die wieder mal interessant sind, aber ich finde, du hast ein ganz tolles Thema angesprochen vorhin, das war das Thema, wenn es wärmer wird, wie das unseren Hubschrauber eigentlich beeinflusst, weil viele denken ja immer, wir können immer gleich viel mitnehmen, aber das ist leider überhaupt nicht so, die Temperatur spielt eine große Rolle und ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema.
Ja, stimmt, Temperatur. Es ist immer so einfach gesagt, ne? Man kann einfach sagen, wenn es wärmer wird und so, wird der Hubschrauber ein bisschen leistungsschwächer, können wir vielleicht gleich noch darüber sprechen, woran das überhaupt liegt. Aber grundsätzlich ja, im Sommer ist unser Hubschrauber irgendwie schlapper als im Winter.
Mhm, richtig. Da fällt mir nämlich auch gerade dazu ein, weil ich ja immer viele Anfragen bekomme zu dem Thema, oh, kann man nicht bei euch mal ein Praktikum machen und mitfliegen oder hospitieren und so weiter. Und das spielt da nämlich auch ganz stark damit rein. Aber ich finde, wir sollten da irgendwie vorne irgendwo anfangen, oder? Was passiert denn mit der Luft? Tim, willst du es erklären?
Ja, was passiert mit der Luft? Die Luft ist nichts anderes als ein Gas. Wir atmen Gas. Alles, was nicht fest oder flüssig ist, ist gasförmig. Unsere Luft besteht ja aus diversen verschiedenen Gasen, aber die reagieren alle gleich. Nämlich, wenn es wärmer wird, dehnen sich Gase aus und bekommen dadurch eine geringere Dichte. Im Endeffekt. Und die Dichte ist dabei ausschlaggebend. Das heißt ja nichts anderes, wir fliegen in der Luft im Gas, müssen uns da also irgendwo dran festhalten. Das heißt, wenn die nicht mehr so dicht ist, dann können wir uns auch nicht mehr so gut dran abstützen, ganz einfach gesagt. Und zum anderen, unsere Triebwerke verbrennen auch Gas, brauchen Sauerstoff. Und wenn natürlich in der gleichen Menge Luft weniger Sauerstoffatome vorhanden sind, ist es auch schwieriger, eine Verbrennung hinzubekommen.
Super erklärt. Genauso ist es, ne? Ich habe also weniger Anteile pro Kubikmeter, kann man ja sagen, dann an Luftpartikeln, so gesehen, und habe dadurch auch nicht nur weniger Leistung in der Turbine, sondern die Rotorblätter haben auch weniger zum Runterschaufeln. Das fehlt uns ja an der Stelle auch nochmal.
Ja, das sind so die zwei entscheidenden Sachen. Entweder wird die Luft halt durch eine größere Höhe dünner, oder halt eben durch höhere Temperaturen. Wenn beides passiert, so wie in den Anden zum Beispiel, ist es ganz unangenehm für einen Hubschrauber zu fliegen. Aber also ich glaube, trotzdem wären die Anden sehr schön zu fliegen. Übrigens, wusstest du, dass in den Anden, ja, jetzt kommt wieder so ein Off-Topic-Thema, ne? Jetzt sind wir schon wieder gleich ganz woanders. Aber die 145 hat ja den Höhenrekord aufgestellt in den Anden.
Ach ja, ne, das wusste ich nicht.
Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Höhe, aber die 145 hat nicht den absoluten Höhenrekord aufgestellt. Ich glaube, das hält immer noch ein Eichhörnchen auf dem Himalaya. Aber die 145 als zweimotoriger Hubschrauber hat auf dem Aconcagua, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, den Höhenrekord, ich glaube, auch von knapp 8000 Meter, irgendwie so 7988 oder so, sind die gelandet.
Wahnsinn. Ja, ich weiß, das war damals mit dem Eichhörnchen das eine. Ich habe aber nicht mehr im Kopf, wo es war und wie hoch es war. Aber ich habe einen Rucksack noch von. Den gab es damals von Eurocopter. Der wurde das draufgestickt, dieser Rekord. Aber es ist super interessant. Gut, man muss dazu auch sagen, die sind nicht mit Hems-Equipment da hochgeflogen. Die haben die Kiste natürlich leergeräumt vorher. Ne? Alles, was man nicht braucht, raus. Weil, wie der Tim vorhin schon so schön erklärt hat, die Triebwerke haben weniger Leistung, weil einfach uns da oben das Gas fehlt, sowohl zum Auftrieb für die Rotorblätter als auch in der Turbine. Und dementsprechend hat natürlich der Hubschrauber weniger Leistung. Das heißt, je weniger Gewicht ich habe, umso größer ist mein Vorteil, dass ich natürlich höher komme. Gut, dass wir aber nicht hier so hoch fliegen, sondern in relativ tiefen Breitengraden, würde ich mal sagen. Und diese Temperatur, die beeinflusst uns jeden Tag. Wir freuen uns immer, wenn die Temperatur natürlich ein bisschen kühler ist. Auch wenn wir sagen, ach, jetzt muss ich schon wieder meine dicke Jacke anziehen. Ich hätte gern lieber T-Shirt-Wetter. Und auf der anderen Seite ist dann so, wenn ich halt morgens am Flugplatz in Reichelsheim im Hochsommer ankomme und wir haben schon morgens um 8 Uhr irgendwie 25 Grad und ich meine Schwerpunkt- und Gewichtsberechnung mache, dann fällt es natürlich sofort auf, wie sehr ich denn limitiert bin, wie wenn ich jetzt irgendwie einen kalten Wintertag nehme mit irgendwie nur 5 Grad. Das macht einen Riesenunterschied aus.
Ja, absolut. Also wir kriegen es auch bei unserer Maschine mit, wenn wir die Einsatzmaschine voll ausgerüstet haben mit dem ganzen Equipment, sind wir in Anführungsstrichen nur 3 Besatzungsmitglieder, die damit fliegen. Aber du merkst halt auch ganz deutlich, dass im Winter hast du überhaupt gar keine Power-Probleme. Da bist du noch ganz entspannt, brauchst gar nicht die Take-Off-Power zum Starten im Prinzip. Müsstest du nicht reinziehen. Im Sommer so bei, wie du sagst, 25, 30 Grad sieht die Sache schon wieder ganz, ganz anders aus. Da ohne Take-Off-Power da rauszukommen, da würde die Maschine sich schon ganz schön quälen.
Mhm. Ja, vor allem, wenn es dann noch wärmer wird, ne? 35 Grad und die Sonne brüllt runter und du sitzt da im Cockpit drin und hast keine Klimaanlage. Das ist dann auch für den Piloten nicht mehr so angenehm, aber genauso.
Ja, wie unsere armen Freunde von der Bundeswehr.
Ja, siehst du? Mensches Kinder. Aber wir haben auch nicht in jedem Hubschrauber
eine Klima. Ich habe letztens mit echt? Oh, das finde ich bei der 145 echt bedenklich. Ich habe letztens mit jemandem von der Bundeswehr geschrieben, der mir gesagt hat, dass die wohl ohne Klimaanlage bestellt haben, weil es da halt so Optionen gab, entweder dieses oder jenes, und man hat wohl auf die Klimaanlage verzichtet. Und bei den Fenstern gegen die Sonne fliegen, selbst in unseren Breitengraden, kein Geschenk. Boah, da hilft's auch nicht, die Fenster und eventuell die Schiebetüren aufzumachen. Das ist echt übel. Also da drücke ich den Jungs die Daumen, dass sie da nicht lange drin sitzen müssen, wenn das so ist. Oder wenn die irgendwo im Auslandseinsatz sind, dass sie da vielleicht irgendwie Trockeneis in die Maschine bekommen oder was weiß ich. Das ist echt brutal sonst.
Oder rückwärts fliegen. Nee, also in 145 haben wir überall Klimaanlage drin, aber in den Dauphins haben wir es nicht überall.
Ja. Ja, gut. Vielleicht hält man es da besser aus, aber wie gesagt, diese riesen Fensterfronten in 145, das wird schon ganz schön übel heiß im Sommer.
Ja.
Ja, und also, apropos übel heiß, wir haben jetzt über die Gase gesprochen, die sich ausdehnen, aber es sind ja nicht nur die Gase, ne? Es ist ja auch unser Treibstoff. Also unser Treibstoff als Flüssigkeit, je nachdem, was ich da für Unterschiede habe, das ist jetzt bei uns auch nicht so extrem, aber wenn ich da Extrembeispiel Wüste, ne, wo du nachts Minustemperaturen hast und tagsüber 50, 60 Grad, das ist extrem. Wenn ich mir überlege, da hast du wahrscheinlich eine Ausdehnung im Tank zwischen Tag und Nacht, die exorbitant groß ist. Wir hatten das auch schon, wenn du halt im Kalten tankst und die Maschine kommt dann ins Warme, dass wir da echt viel, viel Sprit auslaufen hatten über die Überdruckventile, weil sich das halt einfach ausdehnt. Und wenn man sich vorstellt, wie viel Sprit da auch reingeht, so 800 Liter roundabout, da geht schon ganz schön was dann auch daneben, wenn sich das ausdehnt. Das ist eine ganze Menge, die da arbeitet.
Mhm. Vielleicht kennst du ja der ein oder andere, der das mal bei seinem Auto erlebt hat, der im Sommer randvoll getankt hat, also richtig randvoll, ne? Nicht nur mit der Sicherheitslücke sozusagen, und stellt das Ding dann in die warme Sonne eine Weile, dann kann es auch passieren, dass da der Sprit dann austritt, ja.
Ja, das ist echt unangenehm. Und beim Auto, da ist es halt so ein 60, 80 Liter Tank maximal, ist halt ein Zehntel, ne? Also wenn der Sprit bei uns anfängt zu arbeiten, dann kann das echt schon mal, können das ein paar Liter sein.
Ja. Ja, und wir setzen uns dann halt morgens hin, machen unsere Vorflugarbeit sozusagen. Das heißt, wir müssen ja kalkulieren, egal ob der Tim das macht oder ich das mache oder jemand anders, ein anderer Pilot das macht, erstmal, wie schwer ist denn unser Hubschrauber heute? Welche Temperatur haben wir? Welchen Luftdruck haben wir? Das spielt ja auch nochmal eine Rolle. Haben wir einen hohen Luftdruck? Haben wir einen tiefen Luftdruck? Dementsprechend trägt die Luft dann wieder mehr oder weniger. Das kalkulieren wir dann alles morgens zusammen und sehen dann im Endeffekt, wie schwer ist mein Hubschrauber und wie viel zusätzliches Gewicht kann ich denn zum Beispiel, jetzt mal auf meinen Bereich bezogen, in der Hemmsfliegerei noch einladen, weil das Wichtigste ist ja, wenn wir irgendwo landen mit dem Hubschrauber, wollen wir auch noch einen Patienten meistens mitnehmen. So, dann, da ist nämlich genau dieses Problem, wenn ich zu viel Sprit dabei habe, weil ich sage, ich will aber noch einen zweiten, dritten, vierten Einsatz hinterher fliegen können mit dieser Tankfüllung, dann kann es natürlich sein, dass ich keinen Patienten mehr mitnehmen kann, weil ich einfach zu schwer bin. Weil es einfach zu warm ist, sozusagen, die Luft, ja. Und da bekomme ich auch immer viele Anfragen rein über meinen Instagram-Kanal. So, hier kann man mal hospitieren oder kann man mal als Praktikant mitfliegen oder. Und da sage ich dann auch immer, nein, das funktioniert nicht so einfach. Das heben wir uns nur für den Notfall auf, weil eben ab einer gewissen Temperatur es einfach zu warm ist und wir uns dann selber damit einschränken. Das heißt, die 80 Kilo, die dann jemand wiegt, der mitfliegen möchte, die muss ich dann an Sprit dalassen. Und das ist natürlich ärgerlich, weil das schränkt unsere Reichweite ein. Ja, das ist schon mal 30% weniger von einer Stunde Flugkraftstoff sozusagen. Das heißt, da wollen wir auch nicht uns einschränken lassen, dass wir jetzt kürzere Flüge machen müssen, extra nochmal tanken müssen, den Patienten nicht mitnehmen können, weil wir 80 Kilo zu viel dabei haben. Im schlimmsten Fall müssten wir dann denjenigen, der hospitiert, da stehen lassen am Krankenhaus und sagen, okay, Patient kommt mit, Hospitant bleibt da stehen, muss gucken, dass er mit dem Taxi heimfährt. Ja, das wollen wir alles nicht. Also das sind Faktoren, die uns tagtäglich jetzt dann schon wieder ab den Temperaturen begleiten.
Ja, und es ist halt wirklich so banal, ne? Also die Leute denken jetzt wahrscheinlich, ach komm, wegen 80 Kilo macht ihr euch doch nicht nass. Aber doch, genau, das sind diese Bereiche. Wir arbeiten in Bereichen, die wirklich eng sind. Also die 145, wenn wir jetzt von der mal reden, die hat ein maximales Abfluggewicht von 3,8 Tonnen. Aber allein 2,4 Tonnen davon ist schon der Hubschrauber. Und wenn ich dann überlege, dass ich von den 1,4 Tonnen, die übrig bleiben, nochmal 700 Kilo Sprit mitnehme, also nochmal die Hälfte davon ist an Sprit weg, und dann habe ich eine Besatzung von 3-4 Mann, dann kann man sich so langsam ausrechnen und da ist das Mission Equipment noch nicht bei. Ne? Und da sieht man, wie das zusammenschrumpft und dass es am Ende immer so ein Kämpfen wirklich um die letzten 100 Kilo mehr oder weniger ist. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Wie der Andreas gesagt hat, es gibt dann Tabellen. Dann gibt es vielleicht einen Tag im Juni, wo wir nur 15 Grad haben. Da können wir noch wunderbar irgendwo rausstarten. Und drei Tage später haben wir ein schönes Hochdruckgebiet reingezogen. Wir haben 30 Grad und können diese gleiche Mission auf diese Weise nicht mehr fliegen, sondern können nur noch 100 Kilo Sprit weniger mitnehmen, weil unsere Performance einfach nicht mehr so stark ist. Ne, das ist, Leute denken immer so, der Hubschrauber konnte das gestern, dann kann er das morgen und übermorgen auch. Aber der Hubschrauber ist halt wirklich ein sehr diffiziles Gerät, was jeden Tag eine andere Performance hat und jeden Tag wieder neu berechnet werden muss.
Und deine 3,8 Tonnen kannst du ja auch nur mitnehmen, wenn es mit der Temperatur passt, ne? Wenn es einfach wieder zu warm wird, kannst du die 3,8 Tonnen gar nicht transportieren, ja? Das heißt, auch da schrumpft wieder das, was ich mitnehmen kann, weil dann sagt mein Programm einfach oder die Tabelle eben, nö, heute sind halt nur 3,6 Tonnen drin und dann so, oh, schon wieder 200 Kilogramm weg, ja. Wie schwer ist denn unser Patient, ja? Das ist dann richtig, ja. Kurzes Off-Topic-Thema, du hast gesagt 700 Kilogramm Sprit, kriegt ihr die 700 Kilogramm auch immer wirklich rein?
Ja, doch. Also, ja? Wenn sich der tankende Mühe gibt, dann schaffen wir das, ja. Aber auch so wirklich auf den letzten Tropfen. Also, ich habe auch sogar schon mal 715 gesehen als Anzeige. Keine Ahnung. Wenn die Karre dann perfekt noch leicht gekippt steht, also irgendwie so ein Grad am Hang. Aber ja, nee, doch, das schaffen wir eigentlich in der Regel schon. Wir haben immer irgendwas so zwischen 695 und 700 Kilo, wenn wir voll gemacht haben.
Oh ja, siehst du mal. Nee, mehr als 680, 670 habe ich noch nie reingekriegt, auch mit viel Liebe. Ich wollte sie mal schräg stellen, aber unser Helideck ist halt leider nicht schräg.
Ja, sowas Doofes. Ja. Nein, muss mal zu uns tanken kommen, da geht das.
Ja, wahrscheinlich habt ihr einen besseren Kraftstoff. Keine Ahnung, da passt dann mehr rein. Das hatte ich Dichter. Mal bei der E-155 hatte ich das mal, da habe ich 101% getankt. Habe ich auch gedacht, wie geht das denn? Mehr als voll? Ja. War dann mehr als voll sozusagen, ja. Na gut. Also da seht ihr, das beeinflusst uns doch sehr, diese Temperatur, und nicht nur am Boden. Jetzt kann man natürlich denken, naja, dann fliegt doch einfach höher. Ja, können wir machen. Aber das Problem ist, in der Höhe ist ja die Luft zwar kälter, aber trotzdem wärmer. Das heißt, wenn ich jetzt unten 10 Grad habe, irgendwie am Boden, und ich steige dann ein paar tausend Fuß hoch, dann kühlt sich ja die Luft, nehmen wir jetzt mal einen ganz einfachen Wert, pro 1000 Fuß und 2 Grad ab. Ja, das heißt, wenn ich dann 5000 Fuß hochgehe, müsste 10 Grad kälter sein. Wunderbar. Wenn ich aber jetzt unten 25 Grad habe und wieder die 5000 Fuß nehme und es 10 Grad kälter wird dann da oben, ich nur noch 15 habe, dann ist es zwar auch wieder kälter geworden, aber das Problem ist, normalerweise ist diese Luft an der Stelle, jetzt, die ja jetzt im Sommer da oben 15 Grad hat, ist ja im Winter viel kälter. Das heißt, mir nützt es gar nichts, dass es da oben kälter wird. Ich habe dann zwar in dem Moment mehr Leistung, bin aber gleichzeitig wieder höher und brauche mehr Leistung eben. Ja, deswegen, Sommer ist für die Maschinen einfach nicht schön. Für die ist perfekt so 10, 15 Grad, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, 5 Grad, dann wird es uns nicht zu kalt. Das ist eigentlich ein gutes Fliegerwetter, mit dem man operieren kann.
Ich war jetzt echt gespannt, wie du aus der Nummer, wie du gesagt hast, da oben ist es kälter, aber wärmer wieder rauskommt. Genau. Bist du gut rausgekommen? Ja. Hast du gut hingekriegt?
Ich habe versucht, sehr einfach zu erklären, damit es man auch verstehen kann irgendwie. Ja. So, also das ist wirklich ein Problem bei den Hubschraubern, wo man wirklich am maximalen Limit irgendwie operieren muss. Das geht aber der Robinson genauso und das geht auch der 155 und der Dauphin. Also alle Hubschrauber sind da gleich gestrickt. Die richtig viel Leistungsüberschuss haben, wie eine AS-350, wenn man nur einen Passagierflug macht, das ist natürlich, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ja. Aber wir sind ja mit unserem Mission Equipment und auch ihr mit Operator und allem drum und dran, was ihr am Hubschrauber hängen habt, sind wir da schon wirklich nah am Limit, was das tägliche Fliegen angeht.
Ja. Ja, aber auch was die AS-350 für ein Problem hat, was mir auch gerade wieder tierisch auf den Nerv geht, ist genau diese Jahreszeit jetzt, wo es noch nicht so wirklich warm ist, aber wo wir unfassbar viele Insekten auf der Scheibe haben nach dem Flugtag. Alter Vater, was ist denn da gerade schon wieder los? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, ich bin für das Insektensterben weltweit mitverantwortlich, weil was wir da am Abend nach so einem Schulungstag von der Scheibe holen, das ist nicht mehr feierlich.
Musst du einfach höher fliegen. In 8000 Fuß hast du weniger Insekten.
Hast du weniger Insekten, aber wir sind ja gerade am Ende der Ausbildung. In 3 Wochen haben unsere Schüler Prüfung. Wir sind sehr viel zwischen 1000 und 0 Fuß quasi unterwegs über Grund. Mit sehr viel Autorotation, sehr viel OEI-Verfahren. Also mit Eintriebwerkslandung und so weiter. Also wir bewegen uns da ständig zwischen Außenlandung und simuliert kaputtem Hubschrauber. Von daher haben wir ständig Insekten um uns.
Und das ist aber auch so ein heikles Thema, nämlich das Saubermachen der Scheibe. Weil wir haben nicht in allen Hubschraubern, in den wenigsten, muss man ehrlich sagen, wir haben es nur in der 155, in der Dauphin, glaube ich auch, da haben wir Glasscheiben drin. Ansonsten haben wir Plexiglasscheiben. Ja, also die 145 ist ja Standard, oder so eine Art Plexiglasscheibe, ich weiß es gar nicht, wie man das nennt. Auch die kleineren Hubschrauber, die haben alle Plexiglasscheiben. Und wenn man dann einmal die Scheibe falsch wischt, hat man da Mikrokratzer drin. Und dann, Gnade einem Gott, wenn man dann gegen die Sonne fliegt, Katastrophe, ja, wie das dann aussieht. Also das ist wirklich eine Philosophie für sich. Wie mache ich eine Scheibe so sauber, dass das auch wirklich am Ende keinen Kratzer gibt? Das ist wirklich, also da kann man so viel falsch
das
machen.
Das ist unmöglich. Das geht nicht. Das gibt's nicht. Also du kannst nur versuchen, sie minimal zu beschädigen, aber keinen Kratzer reinmachen ist meiner Meinung nach nicht möglich. Die sind so empfindlich. Also da reicht es ja schon, wenn das Insekt nicht vorsichtig abgetupft wird, sondern einmal ganz kurz über die Scheibe gerieben, dann hat ja schon so eine Mücke da einen Kratzer reingemacht. Der ist zwar nicht groß, aber bei den 10.000 Mücken potenziert sich das.
Die haben halt so viel Zähne, weißt du? Und wenn du das natürlich auf der Scheibe verreibst, die Mückenzähne, das sind dann die Kratzer.
Genau. Ich weiß nicht, was ihr da in Hessen für Mücken habt, aber mir haben sie noch keinen Arm abgebissen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nee, das ist, oh, ja, aber das stimmt. Also Scheibenputzen ist eine eigene Philosophie für sich und ich habe das Gefühl, man kann es nur falsch machen, leider.
Weißt du, was so eine Scheibe kostet? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich dich.
Ich habe auch keine Ahnung, aber das wird ein hoher fünfstelliger Bereich sein. Also ich glaube, sechsstellig sind wir noch nicht, aber ich frage gerne mal bei uns nach und liefere das im nächsten Podcast. Aber ich denke, das sind locker 40.000, 50.000 Euro, die so eine Scheibe kostet.
Hätte ich jetzt auch gedacht. Bei der Robinson liegt sie so bei 12.000 vorne. Und dann müsste das, dann käme das gut hin. Ja. Nur, dass ihr mal so eine Vorstellung da draußen habt, ne, wie teuer ist denn so eine Scheibe, wenn man die verkratzt und ausgetauscht werden muss. Ja. Das sind Preise, das ist der Wahnsinn. Ja, und apropos austauschen. Ja, das stimmt allerdings. Wobei den Selbstbehalt, den musst du selber übernehmen.
5%. Aber die 150 Euro hätte ich dann auch noch.
Das stimmt. Und wenn wir dann eh schon beim Thema heiß und teuer sind, sind wir doch gleich mal beim Thema Feuerlöscher. Da hatte ich neulich eine Story zu gemacht und du hast es jetzt auch nochmal angesprochen, weil das ja auch ein Gas ist. Tim, was haben wir für ein Gas im Feuerlöscher drin? Wir sind ja ein Bereich, der davon betroffen ist, der noch eine große Ausnahmegenehmigung hat.
Ja, also beim LBA klicke ich immer Halon an.
Genau, richtig.
Yes! Und dabei ist das mit Sicherheit gar nicht die längste Antwort, aber sie ist richtig. Ja, Halon.
Das stimmt. Also Halon haben wir drin und Halon ist ein Gas, das verdrängt den Sauerstoff sozusagen. Das Problem an Halon ist, wenn ich das natürlich jetzt im Cockpit abschieße, muss ich lange die Luft anhalten. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Das heißt, eigentlich sind diese Löscher, die sind auch gar nicht so groß. Also je nachdem, die 145, die sind schon ein bisschen größer, aber bei kleinen Hubschraubern ist das, wie groß ist das? So groß wie zwei Bananen nebeneinander, würde ich jetzt mal sagen, so ungefähr. Also relativ gering. Und das ist auch nichts irgendwie, wo man Vollbrand mit löscht, sondern eigentlich auch nur, um so einen Entstehungsbrand irgendwie unter Kontrolle zu kriegen.
Mhm. Ja, jetzt überlege ich gerade, Halon ist ja jetzt, wie du schon gesagt hast, noch eine große Ausnahme bei uns, dass wir es benutzen dürfen in Luftfahrzeugen, damit wir halt die Brände im Cockpit halt auch irgendwie relativ schnell ersticken können. Ich meine, berichtige mich, wenn ich was Falsches sage, es wird verboten, weil Fluor mit drin ist, richtig? Also hier so nach dem Motto, FCKWs sind ja auch verboten, Fluorkohlenwasserstoffe. Und ich meine, Halon hat auch einen großen Anteil Fluor drin, weswegen es jetzt verboten wird, auch irgendwann final für uns.
Genau, richtig, ja, genau wegen dem FCKW. Das hat man in den 70ern rausgefunden, dass irgendwie Halon ein tolles Löschmittel ist, aber irgendwie eine Menge kaputt macht in der Ozonschicht. Daraufhin kamen ja dann diese ganzen Verbote, auch Halon, aber in der Luftfahrt hatte man noch keinen Ersatz dafür, weil wir können ja keinen Wasserfeuerlöscher nehmen. Stell dir vor, das Luftfahrzeug steht im Winter draußen, wir haben Wasserfeuerlöscher, das Ding gefriert, bäm, das ist der eine. Und die andere Geschichte ist, was müssen wir löschen in einem Hubschrauber oder in einem Flugzeug? Meistens elektronische Brände und da ist Wasser auch echt ganz schlecht. Ja, deswegen hat man gesagt, nee, bleibt ihr mal bei Halon, so viel braucht man ja davon nicht hoffentlich in der Luftfahrt. Und jetzt ist aber Ende 2025 erstmal mit den tragbaren Feuerlöschern in der Luftfahrt Schluss. Aus und vorbei, kein Halon mehr erlaubt.
Und jetzt? Hm.
Ja, und jetzt?
Also jetzt nicht, sondern Ende 2025.
Keine Ahnung, was es da für andere Möglichkeiten noch gibt. Also wir haben, da habe ich neulich mal in die 145 reingeguckt, wir haben da so Hefex-Feuerlöscher drin. Wer es mal googeln will, Hotel Alpha Foxtrot Echo X-Ray ist die Buchstabierung dafür. Und das ist ein Gas oder ein Nebelgas irgendwie, das wohl chemisch und auch physisch löscht. Aber ich kann diese chemische Bezeichnung nicht ins normal menschlich übersetzen. Ich bin kein Chemiker. Ich kann nicht erklären, wie dieses Löschmittel funktioniert. Das habe ich noch nicht rausbekommen. Da brauche ich auch noch ein bisschen mehr Zeit zu, weil das habe ich jetzt neulich erstmal irgendwie ausgegraben. Ja, das ist jetzt wohl der neueste Trend. Weil Pulverlöscher ist auch doof im Hubschrauber. Ist ja auch, machst du ja alles kaputt?
Machst du alles kaputt, Pulverlöscher. Ich habe auch mal gehört, dass macht auch einen ordentlichen Nebel und atmet sich auch nicht so gut und wie du, das kriecht halt überall rein, ne? Also wenn du damit wirklich ein Cockpit löschen würdest, dann könntest du den Hubschrauber danach zumindest avionisch komplett wegschmeißen, dann ist das Ding durch.
Ja, das ist so. Und da hatte doch, das hätte ich jetzt neulich gehört, am Frankfurter Flughafen gab es irgendwo einen Unfall, da ist ein Schlepper in ein Flugzeug reingefahren, das hat angefangen zu brennen. Und die wollten natürlich das Feuer sofort löschen, also haben sie den erstbesten Feuerlöscher genommen, der da irgendwo war. Pulverlöscher, haben sie zwei Stück davon reingehalten, bis die Feuerwehr da war, hat es halt einen kleinen Moment gedauert. Die haben den ganzen Flieger wohl dann verschrottet daraufhin, weil sie gesagt haben, das kriegen wir nicht mehr repariert, das ist leichter abzuschreiben, als sich wohl die Arbeit machen. Habe ich so gehört. Aus einer Quelle.
Ja. Ist eine schöne Geschichte, lassen wir so stehen.
Ja, genau, richtig, ja so. Ne, was kostet so ein Flugzeug nochmal? Also Pulver macht einfach viel kaputt. Oxidiert, das ist Katastrophe. Also deswegen ist es auch nicht das Löschmittel der Wahl. Was hätten wir noch? CO, ich kann dir aber, oder CO2, ich kann dir aber gar nicht sagen, was der Vorteil oder was der Nachteil dafür ist für die Luftfahrt. Warum das nicht Luftfahrt zugelassen ist. Warum sollte man CO2 nicht verwenden? Ich glaube, das lag daran, dass das nicht so effektiv ist wie Halon. Halon hat, glaube ich, eine erheblich höhere Effektivität als CO2.
Ja, du müsstest halt es wirkt halt auch nur kurzzeitig lokal. Also ich glaube, Halon ist wirklich so ein schweres und träges Gas, dass das wirklich dauerhaft den Sauerstoff entzieht. Und CO2 ist einfach zu flüchtig. Also das ist jetzt meine Interpretation. Wenn ich damit irgendwas lösche, dann kannst du da gut kurzfristig den Sauerstoff entziehen. Aber wenn ich so einen Schwelbrand habe oder so, dann kann ich zwar die Flammen bekämpfen, aber der Brand an sich, das Glimmen würde irgendwann weitergehen.
Ich glaube, das ist das Problem. Nicht dauerhaft. Ja, das ist nämlich genau das Problem bei wenn man mit Gasen löscht. Wenn man jetzt, ich sag mal, mit einem Holzfeuer kann man das gut vergleichen. Da habe ich eine irre Glut unten drin. Und wenn ich dann CO2-Löscher reinhalte, dann geht das Feuer aus. Hat keinen Sauerstoff mehr kurzfristig, aber die Glut geht nicht aus, weil die ist heiß. die glüht weiter und dann entzündet sich die Flamme wieder, ja, genau. Aber vielleicht haben wir jemanden, der uns zuhört und sagen kann, also aus dem Grund war das immer Halon und würde mich mal interessieren, was der ausschlaggebende Grund war, in den 70er Jahren dann zu sagen, das ja.
Aber Feuer ist eine ganz gute Sache. Da habe ich auch letztens noch mal drüber diskutiert. Feuer vom Triebwerk, also jetzt unkontrolliert, nicht da, wo es brennen soll, sondern wenn es mal brennt, wo es nicht brennen soll. Und wir haben eine Feuerwarnung bei uns im Hubschrauber. Da möchte ich jetzt so auf diese verschiedenen Dringlichkeitstypen der Landung hinaus. Weil ich finde, es gibt ja nur drei Landungen bei uns irgendwie. Ne? Es gibt eine Land as soon as practicable, Land as soon as possible und immediately. Und da ist es ganz toll, dass wir da drei Kategorien haben, die uns schon mal so grundsätzlich sagen, wie schlimm ist das jetzt, was da gerade passiert? Aber trotzdem, diese Range innerhalb dieser Landung finde ich noch mal extrem groß. Mhm.
Ja, das stimmt. Und es ist ja oft manchmal auch so ein bisschen Interpretationssache, was jetzt mit dem einen gemeint ist und was nicht. Aber wir fangen mal vorne an, oder? Möchtest du anfangen mit Land Immediately?
Land Immediately, also hinten oder vorne oder wie man es nennen will. Ja, Land Immediately ist auf jeden Fall, da gibt es zumindest mal gar kein Vertun. Land Immediately heißt, dieses Luftfahrzeug wird in den nächsten Minuten bis vielleicht nur Sekunden vom Himmel fallen. Also lande es sofort und ganz egal, was unter dir ist. Ob ich da jetzt über Wasser bin, über Urwald oder über einer Stadt, ich muss so schnell wie möglich runter, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding sonst von selber einfach runterfällt, extrem hoch ist. Das heißt, Pitch runter und wirklich die nächste halbwegs geeignete Fläche anfliegen und wenn es sein muss, ist diese nächste geeignete Fläche die Baumkrone oder die Baumkronen und dann muss ich da rein. Da habe ich keine Wahl.
Mhm. Du hast ja eben Feuer angesprochen. Feuer ist natürlich ein Riesenthema. Wenn es da hinten brennt, ist es sehr unangenehm, vor allem wenn man es nicht gelöscht bekommt. Und da gab es ja mal diesen Unfall, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch gesehen, und zwar, ich glaube, das war eine EC-135 in Amerika, die hat gebrannt. Die hatten einen Brand und da ist dann, die sind nicht weit geflogen. Also das hat auch noch nicht so lange gebrannt und dann ist hinten das Heck abgefallen. Und das hat mich sehr gewundert. Es gibt auch noch, soweit ich weiß, keine Informationen darüber, warum das passiert ist. Weil bis jetzt hatte ich das nie auf dem Schirm, dass wenn ein Triebwerk in Flammen aufgeht, du da die, also wir fangen mal vorne an. Wenn ein Triebwerk anfängt zu brennen, dann bekommen wir vorne im Cockpit eine Feuerwarnung. Ja, da steht dann Fire, Engine One. So, und dann heißt das für uns, okay, alles klar, was machen wir? Erstmal das Triebwerk abschalten, das heißt Brandhahn zu, dass es keinen Sprit mehr kriegt, dann dauert das einen Moment, dann geht es aus und dann kann man eine Löschbottle, eine Löschpatrone da reinschießen. Das geht nicht direkt ins Triebwerk rein, sondern in drumherum ums Triebwerk ist es und dann wartet man eine Minute und wenn es da nicht ausgeht, dann hat man noch eine zweite Bottle, die man da auch noch reinschießen kann. So, und das heißt, dann ist man nach 2 Minuten so weit, dass man 2 Stück reingeschickt hat und es brennt immer noch und dass dann das Heck irgendwie hinten abreißt, weil es zu warm wird, ich weiß es nicht. Ein komischer Unfall, würde mich sehr interessieren, ob das so ist, weil das heißt ja für uns auch, ey, eigentlich dachte ich immer, wir haben 2 Minuten wenigstens, um runterzukommen, weil nach der ersten Bottle oder während der ersten Bottle suche ich mir schon ein Landefeld für alle Fälle. Aber das würde ja nochmal mehr Stress bedeuten, wenn dem so wäre.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch natürlich direkt diesen Unfall, weil das so der letzte ist, den man auch mit Bildern hat, der aber im Endeffekt ja, soweit ich das weiß, noch relativ glimpflich abgelaufen ist, weil diese Maschine zwar auf ein Haus gestürzt ist dann, aber alle Insassen und Hausbewohner überlebt haben. Also soweit ich weiß, gab es da noch nicht mal Schwerverletzte, was bei so einem Absturz unfassbar ist, wenn so ein Heck flöten geht. Eigentlich komplett unmöglich, aber das ist auch wieder nur gefährliches Halbwissen aus dem Internet, da muss man immer vorsichtig sein. Aber ja, also dass ein Triebwerk brennt und mir das mein Heckausleger quasi wegbrennt oder da irgendwie eine Schwachstelle produziert durch den Brand, das erinnert mich irgendwie so an das World Trade Center, als das damals zusammengestoßen ist, wo sie auch gesagt haben, eigentlich kann das gar nicht zusammenstürzen, aber das Flugzeug ist so unglücklich da rein und hat den Kern so unglücklich angesenkt und wenn das nur 5 Stockwerke tiefer wäre, nichts passiert und so. Also Ja, das ist anscheinend Murphy's Law gewesen, dass da irgendwas passiert ist oder mehrere Dinge zusammengekommen sind, die dazu geführt haben, dass das Heck abgerissen ist.
Ich weiß es gar nicht mehr, ob die überlebt haben oder nicht. Keine Ahnung. Das, habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, ja. Aber das ist, wie gesagt, also das würde natürlich die ganze Geschichte ein bisschen verändern. Gut, dann gehen wir zum zweiten Fall. Jetzt hatten wir Land immediately. Jetzt käme dann Land as soon as practical. Und da kann man so ein bisschen Interpretationsspielraum reinräumen. Also wir haben zum Beispiel Notverfahren, wo man sagt, du musst nicht sofort runter, wenn du über einem Urwald bist oder über einer Großstadt bist, aber land doch, sobald es dir ermöglicht wird. Das kann man jetzt sagen, pass mal auf der nächsten Wiese neben einer großen Straße, wo auch ein Kran hinkommen kann, um den Hubschrauber danach abzuholen oder vielleicht zum nächsten Flugplatz. Wenn der jetzt eine halbe Stunde weg ist, würde ich das nicht land as soon as practical unbedingt interpretieren, sondern dann vielleicht eher in Deutschland gibt es ja viele direkt um die Ecke, wo man vielleicht noch so 3-4 Minuten Flugzeit hin hat. Und das müsste man auch davon abhängig machen, was habe ich denn für ein Geräusch hinten oder für einen Zwischenfall und so weiter. Das wäre dann land as soon as practical.
Ja, das ist bei mir schon fast die Definition von possible, was du da sagst.
Okay, jetzt schieß los.
Ja, nein, also possible ist für mich so, dass du bist über im Wald, du hast aber noch die Chance, auf eine Lichtung zu gehen.
Richtig.
Du musst jetzt nicht in den Wald rein. Ja. Oder du bist jetzt über der Stadt, komm, dann flieg doch noch eben die 2 Minuten aus der Stadt raus und geh dann zur Landung. Und practicable ist für mich so wirklich, wo ist denn mein nächster Flugplatz, wo ich auch eine Unterstützung kriegen kann? Und dann fliege ich zum Flugplatz, auch wenn der sogar noch 10 oder 15 Minuten weg ist, weil die Störung in meinen Augen dann so gering ist, dass sie eigentlich gar nicht so viel am Hubschrauber verändert. Also possible ist sowas, das kann sich blöd entwickeln, deswegen guck schon, dass du irgendwie relativ schnell am Boden kommst. Und practicable ist so, ja komm, das ist jetzt echt ein schlechter Komfort im Flug, aber so wirklich gefährlich wird's auch nicht.
Genau, ich überlege gerade, ob ich da irgendein Notverfahren mir jetzt spontan einfällt für Land as soon as practical. Nicht jetzt mein Generator.
Überlegt man wieder.
Ja, genau, richtig, ja.
Also ja, aber siehst du, schon allein, dass man so lange überlegt, heißt das, sind Dinger, die sind gar nicht so wichtig im Kopf, weil das so Notverfahren sind, da habe ich unfassbar viel Zeit, die abzuarbeiten.
Genau,
da gibt's gar, wir haben, ja, was vielleicht der ein oder andere nicht weiß, der kein Pilot ist, ich hoffe, alle Piloten wissen das, es gibt sowas wie Memory Items in den A&E-Checklisten, also in den Emergency-Checklisten und in den Abnormal-Checklisten, die man einfach als Pilot drauf haben muss. Da habe ich keine Zeit zu überlegen, was ich machen muss, also die muss ich auswendig kennen. Jeder Pilot weiß, wenn ich in einem mehrmotorigen Hubschrauber sitze und da geht ein Triebwerk Feuer an, dann drücke ich den Brandhahn, dann drücke ich das Löschmittel, was du eben gesagt hast. Das sind so Automatismen, die laufen ab, starte die Uhr. So, und dann habe ich so langsam Zeit, in eine Checkliste zu gucken vielleicht. Die müssen aber vorher ablaufen. Bei einer Autorotation noch viel schlimmer, so Memory Items. Oder was heißt schlimmer? Da muss man die natürlich sofort drauf haben. Und je langsamer das Notverfahren wird, so würde ich es mal nennen, desto einfacher wird es mit den Memory Items, desto weniger muss ich machen. Das ist bei diesen ganzen ASAP-Landungen meistens so OEI Conditions, also falls mir ein Triebwerk ausgeht, diesen Flugzustand herstellen schon mal, dass wenn das passiert, dass ich nicht was machen muss oder Leistung reduzieren, ist auch eigentlich immer ein super Mittel, zu der V-Yankee zu gehen.
Was ist bei der V-Yankee?
V-Yankee, ja genau. Ich habe gewusst, dass die Frage kommt. Das darfst du gerne erklären, Andreas.
V-Yankee ist eine Abkürzung eigentlich für die beste Steiggeschwindigkeit, kann man eigentlich sagen. Ja, also wenn wir jetzt sagen, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, einen Hubschrauber, der bei 65 Knoten am besten die höchste Steiggeschwindigkeit hat. Ich glaube, so kann man es leicht erklären, oder?
Ja, genau, so kann man es leicht erklären. Das ist einfach die optimale Geschwindigkeit auch für Verbrauch zum Beispiel. Es gibt beim Hubschrauber auch so eine Kurve. Wir brauchen im Schwebeflug ganz viel Leistung und verbrauchen dadurch auch viel Sprit. Und dann bis V-Yankee nimmt dieser Leistungsanspruch ab mit einer Kurve nach unten und ab V-Yankee nimmt er wieder leicht zu bis zur maximalen Geschwindigkeit, die wir fliegen können. Da ist es dann auch wieder sehr hoch. Also so ähnlich wie so ein Omega kann man sich das vorstellen. Und ganz unten im Scheitelpunkt ist V-Yankee. Also da brauchen wir relativ wenig oder am wenigsten Energie für den Hubschrauber, um möglichst weit und lang zu fliegen. Und das ist natürlich, wenn ich irgendwo ein Problem mit einem Getriebe oder einem Triebwerk habe, für den Hubschrauber ganz angenehm, dass er nicht so ackern muss.
Fliegt ihr denn viel V-Yankee? Wenn ihr, ich sag mal, irgendwie, ey, wir müssen hier eine Überwachung von irgendeiner Lage machen, keine Ahnung, fliegt ihr dann die ganze Zeit V-Yankee, damit ihr möglichst lange da oben sein könnt, um den Sprit zu reduzieren? Oder sagt ihr, nee, das ist zu schnell?
Nee, das wird, also gerade sowas wie Luftraumschutz, wo es wirklich darauf ankommt, dass man möglichst lange in der Luft bleiben kann und gar nicht jetzt von irgendwas akut Bilder schicken muss, sondern wo es nur darauf ankommt, dass man lange in einem bestimmten Bereich fliegen kann, dann fliegen wir auch V-Yankee, ja.
Naja, siehst du mal. Das habe ich mit dem, also mit 145 habe ich das noch nie ausprobiert, wie lange ich mit V-Yankee in der Luft bleiben kann.
Ja, du, wir reden hier natürlich jetzt nicht über eine Stunde Unterschied, aber da kann ich schon mal so 20 Minuten bei der Gesamtflugzeit rausholen.
Ja, siehst du mal, ist ja interessant. Bei der Capri kenne ich es, da kann man dann 5 Stunden oben bleiben statt 3, aber da willst du ja auch aussteigen.
Ich wollte gerade sagen, das sind aber auch Zeiten, also ich mit meiner Dackelblase würde weder 3 noch 5 Stunden aushalten.
Wobei, nee, bei der Capri hat sogar noch länger, aber ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Also da ist wirklich, da macht es einen großen Unterschied aus. Die hat einen riesen Tank, also wenn es dann nicht voll ist, wenn es dann nicht warm ist im Sommer. Aber gut, anderes Thema sozusagen, ja. So, jetzt hatten wir Land immediately, land as soon as possible, land as soon as practical. Was haben wir noch für eine Landung?
Eine normale Landung.
Ja, genau, die normale Landung. Es muss ja nicht immer was kaputt sein.
Ja. Ja, es gibt ja auch tatsächlich sogenannte Notverfahren, wenn mir der Autopilot rausfliegt oder so, wo einfach dann auch die Folge sein Continue Flight, also wo ich zwar Notverfahren in Anführungsstrichen habe, wo irgendein System am Hubschrauber nicht funktioniert, aber je nachdem, wie ich das Verfahren dann abarbeite, mir die Checkliste auch unter Umständen sagt, gut, jetzt funktioniert ein Autopilot nicht mehr, du glücklicher hast 2, flieg einfach weiter, interessiert mich im Moment nicht, bis was weiteres passiert.
Oder streng dich halt an und flieg manuell, kannst ja dann landen, wenn es dir passt, aber ja, es geht, genau richtig, ja. Ja, das sind solche Sachen. Also in diese Land ist oder Land immediately Geschichte, da will man natürlich am liebsten überhaupt nicht reinkommen, weil das ist natürlich, wenn man wirklich über einem Gebiet ist, was ja in Deutschland relativ selten ist, wo man gar nicht so landen kann. Aber es gibt ja echt, gut, ein paar Wälder in Deutschland, die sind wirklich riesig, aber in Amerika, wo ich da geflogen bin, da siehst du halt mal eine halbe Stunde nur Wald. Das ist dann echt.
Ja, das ist das halt auch, ne? Diese Listen sind halt nicht für Deutschland oder Europa geschrieben, die sind halt für die ganze Welt geschrieben. Und deswegen denkt man sich jetzt vielleicht, ja, meine Güte, was schreiben die denn da rein? Was machen die denn so einen Stress? Man kann ja schon irgendwie überall landen. Aber wie du sagst, nee, man kann nicht überall auf der Welt einfach mal eben so landen. Je nachdem, wo man ist, hat man keine Chance. Und das gilt halt für Riesenwälder oder auch halt, wenn man offshore über dem Wasser fliegt.
Du warst ja jetzt gerade im Simulator, Tim. Erzähl mal, was habt ihr denn da so gemacht, wenn wir doch jetzt eh schon beim Thema Notfall und Landungen sind?
Da haben wir natürlich das Thema Feuer gemacht, Feuer bei Nacht, schnelle Landung, nicht löschbar, was man bei unseren Flughöhen ja auch meistens gar nicht feststellt. Also meistens kriegt man ja den zweiten Löschversuch schon nicht mehr hin, da ist man schon am Boden, weil es dann ist es zwar eine ASAP, also eine Possible Landung, Land as soon as possible. Aber trotzdem mit Feuer möchte man auch nachts, wenn man irgendwo ein Landegelände findet, schon gerne schnell runter, weil man weiß nie, wie das da kokelt. Was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben Autorotation gemacht. Wir haben Heckrotorsteuerungsausfall gemacht, beziehungsweise kompletten Schubverlust am Heckrotor. Wir haben die Klassiker gemacht, RTOL-Starts, also Rearward Takeoff and Landing, mit Ausfall eines Triebwerks vorm Decision Point, nach dem Decision Point, sowohl beim Start als auch bei der Landung, was so ganz klassische Verfahren sind, die man halt braucht, die auch, glaube ich, jeder Pilot, der ein mehrmotoriges Hubschraubermodell fliegt, 1000-fach in seiner Karriere macht. Ich glaube, mit so am meisten als Training. Das haben wir alles durchgespielt. Inadverted IMC haben wir gemacht, was auch immer größer wird, das Thema, auch immer mehr auf der Pfanne haben sollten. Wirklich krasses Notverfahren. Und da ist die 145 mit ihrem Vierachs-Autopiloten natürlich ein Riesengeschenk.
Ich glaube, jetzt hast du aber was erzählt, was die meisten nicht verstehen, die Vokabel, was für ein Notmanöver das jetzt war. Inadverted IMC.
Ja, Inadverted IMC. Generell Hubschrauber fliegen zu, wenn ich jetzt 99% sage, kommen wieder welche aus der Grube und sagen, nee, es sind nur 95%, aber in der Regel fliegen wir Hubschrauberpiloten nach Sicht. Dafür ist das Gerät eigentlich auch gemacht. Und wir fliegen einfach, wir gucken raus, wir wissen, wo wir sind, wir kennen unsere Lage im Raum. Aber wir fliegen halt auch schon mal bei richtig schlechtem Wetter. Und da kann es unter Umständen passieren, dass wir in Wolken einfliegen und die Sicht nach draußen verlieren. Und dann müssen wir uns an Instrumenten orientieren. Und das ist IMC, also Instrument Meteorological, boah, jetzt habe ich auch einen Knoten in der Zunge, Conditions. Und wenn das inadvertent ist, dann ist das halt auch unbeabsichtigt. Und das ist halt das Gefährliche daran, wenn ich unbeabsichtigt in eine Situation komme, wo ich zwar grundsätzlich weiß, was ich tun muss, aber durch diese Schrecksekunde schon in Fluglagen kommen kann, die sehr bedrohlich sein können.
Und vor allen Dingen auch, viele denken dann immer, ja, dann guckt er halt auf die Instrumente und fliegt nach Instrumenten. Aber auch das muss man erstmal gelernt haben, dieses Hosenbodengefühl auszuschalten und zu sagen, das ist mein Instrumentenscan, ich gucke erst da auf den Horizont drauf, ich gucke auf meinen Vertical Speed Indicator, ich gucke hier, ich gucke da und verarbeite diese Daten und mache da eine schöne Fluglage. Weil bei der 145 können wir sehr verwöhnt sein, da haben wir am Stick einen Knopf, den machen wir zweimal hoch, dann wupp, fliegt die Kiste erstmal von alleine und dann drehe ich mir den Rest eben ein, wie ich es brauche. Aber es gibt immer noch viele Abstürze, weil Leute in Wolken einfliegen und sie können es nicht. Sie haben es nie gelernt. Es ist nicht Teil der Ausbildung beim Hubschrauber. Man lernt beim Hubschrauber erstmal nur auf Sicht zu fliegen, weil das Problem ist, dass die EASA so hoch ins Regal gegriffen hat, was diese Voraussetzung für Instrumentenflug praktisch angeht, dass man da nochmal 70.000 Euro auf den Tisch legen muss. Nur für den Teil Instrumentenflug.
Aber Andreas, ich bin auch in dem Team, dass IFA nicht die Lösung sein kann. Das hilft dir natürlich unfassbar weiter, wenn du dann erstmal das Problem des Inadvertent IMC gelöst hast. Aber selbst wenn du weißt, wie du nach Instrumenten fliegen musst, in dem Moment, wo du von einer VFR-Condition auf eine IMC, also auf eine Instrumentenflug-Condition, ohne sich nach außen kommst, diese paar Sekunden, 5, 6 Sekunden, die du brauchst, um dich selber zu orientieren, weil es ist ja erstmal ein Schock. Das ist ja unvorbereitet. Du siehst auf einmal nichts mehr nach außen. Und das Gehirn muss das erstmal verarbeiten. Und bis du dein komplettes Setting so umgestellt hast, weil wir genau da sind wir in einem Bereich, wir sagen immer, du musst vor dem Hubschrauber sein. Du musst wissen, was gleich alles passieren kann. Das funktioniert alles wunderbar. Aber dadurch, dass das unvorbereitet in diese Condition reingeht, kannst du gar nicht vom Hubschrauber sein in dem Moment und musst hinterherlaufen. Und das kann halt manchmal zu langsam sein, bis du den wieder eingefangen hast. Und das, finde ich, ist das Gefährliche. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich nach Instrumenten fliegen muss, dann ist es easy. Da muss ich jetzt nicht unbedingt IFA fliegen können. Dann weiß ich, okay, jetzt halte ich den Horizont so und den Höhenmesser so und alles ist wunderbar. Aber ich glaube nicht, dass ein IFA-Rating die Lösung für IIMC ist.
Nee, das ist sicherlich richtig. Was ich damit sagen wollte, ist eher, dass die EASA, ich sag mal so, wenn man eine Chance hätte, dass auch, wie das in anderen Ländern auf der Welt gemacht wird, auf kleineren Hubschraubern machen kannst, dass es günstiger wird, dass du sagst, wir integrieren das mit in die Ausbildung rein, dann hat jeder Pilot schon mal die Chance überhaupt gehabt, wenigstens schon mal 50 Stunden damit zu verbringen. So. Sicherlich hat er diese Schrecksekunde. Hätte ich auch, wenn ich da auf einmal so fupp drin bin und mir denke, ach kacke, jetzt ist nachts und ist alles schwarz auf einmal, ich sehe überhaupt kein Licht mehr, wo bin ich denn jetzt überhaupt, ja. Mit steigender Flugerfahrung machst du dir dann natürlich das Leben ein bisschen einfacher, indem du einfach schon vielleicht auch so eine Situation mal hattest, mit dem Hubschrauber besser drauf vorbereitet bist, weil du die großen Dinger fliegst, viel im Simulator bist. Das haben ja diese jungen Piloten alles nicht. Die fliegen ja nur die Robinson, sage ich jetzt mal, die Rundflüge, die Pipeline, die haben keine Simulator-Session da irgendwie drin, da wird ja IMC überhaupt nicht geübt. Und da gebe ich dir recht, da ist natürlich dann die Schrecksekunde verdammt hoch normalerweise. Und aber ich glaube, dass ich nach dieser Schrecksekunde, wenn du die überlebt hast, es leichter hast, wenn du es schon mal gemacht hast, als wenn das halt jemand ist, der es noch gar nicht gemacht hat eben, ja. Aber es stimmt schon, ich gebe dir recht, ne? Der Moment des Einflugs so, verdammt, was mache ich jetzt? Ja, und dann musst du dich irgendwie erinnern und richtig funktionieren. Das ist einfach super wichtig.
Ja. Und dann, sollte auch, also das ist halt so, man merkt das direkt, ne, wie man anfängt, darüber zu reden und wie man darüber dann diskutiert. Das ist halt so ein Thema, das ist, glaube ich, auch sehr präsent, wie ich schon gesagt habe, gerade in sehr vielen Flugbetrieben. Ich glaube, gerade nach Kobe Bryant, der vom Himmel gefallen ist mit einem IFR-gerateten, aber offensichtlich VFR unterwegs seinen Piloten, der dann anscheinend auch in die Wolken geflogen ist. Wieder kein reines Wissen, nur das, was ich so gelesen habe. Das kann halt schnell blöd werden. Und es haben immer mehr auf dem Zettel. Und da so ein paar Dinge irgendwann mal rausarbeiten. Wenn da irgendwann mal einer aus der Ecke kommt und sagt, ich habe den Heiligen Gral gefunden, ich weiß, wie wir es am besten machen, wäre mal cool, aber das ist einfach ein Thema, das ist unfassbar schwer, weil man einfach das Problem hat, man kann nicht darauf vorbereitet sein, sonst wäre es ja in Anführungsstrichen nur IMC-IFA und dann wäre es nicht das große Problem.
Hm, richtig. Toll, Tim. Mensch ist Kinder. Ging ja. Die Zeit wieder super schnell rum mit dir.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, am Ende waren wir jetzt auch nochmal wirklich interessant. Ich finde es immer schön, wenn es auch so ein bisschen emotionaler wird.
Ja, es sind leider viele Unfälle bei dem Thema passiert. Ne? Es wird nicht der letzte sein. Das ist leider einfach so.
Gut. Ja, dann haben wir es geschafft. Haben wir euch da draußen wieder eine Dreiviertelstunde zugequatscht. Ich hoffe, es war interessant. Wenn ihr mal Themen haben wollt, die wir besprechen sollen, schreibt uns das nochmal. Wir versuchen das immer so ein bisschen zu bedienen. Wir haben auch noch so ein paar Gastwünsche, da versuchen wir auch nachzuarbeiten. Da sind auch noch so ein paar auf der Liste. Aber Andreas und ich haben wirklich gerade sehr viel wieder zu tun und sind froh, wenn wir zwei uns irgendwie koordiniert kriegen. Aber irgendwann schaffen wir es auch wieder, Gäste zu kriegen. Ich glaube, beim nächsten Mal sollte es wieder soweit sein. Wird wieder interessant. Wir haben da, wie gesagt, den einen oder anderen an der Hand.
Ja, wenn das klappt, nächstes Mal wird auch sehr interessant. Auch für dich, Tim, ne? Ist ja ein Thema.
Ja, für mich wird das super. Das wird wieder emotional werden. Und zwar 45 Minuten lang. Ja, vielleicht kann jetzt jemand raten, um was es geht.
Ich bin mal gespannt. Wenn ihr glaubt, was den Tim so triggert, schickt uns doch mal eine Nachricht. Ich bin mal gespannt, ob ihr das wisst. Wenn ihr aufgepasst habt zwischendurch, dann nicht nur heute, sondern eben auch in den Folgen davor, dann kriegt man es vielleicht ein bisschen raus. Na gut, Also, lieben Dank an euch, lieben Dank, Tim, für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Ja, gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und jetzt wünsche ich euch erstmal allen einen tollen Start in euren Tag und passt auf euch auf.
Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao, Tim. Macht's gut. Ciao.